Es gehen verschiedene Berichte oder verschiedene Gedanken darüber, was die Ältesten und Diakone alles tun. Wir haben keine Geheimnisse hier. Und neben den Aufgaben für die Gemeinde, Planung für die Mission oder für die Fürsorge im Gebet für andere Geschwister, wir versuchen, jedem gerecht zu werden, einigermaßen. Und wir bemühen uns um angemessenes Verstehen und Verhalten. Das ist der Segen des Teams. Aber es gibt da auch verschiedene Gewissen. Jeder ist vor sich und vor seinem Herrn verantwortlich, dass er das tut, was er für richtig hält. Und dann geben wir an die Gemeinde das weiter, was wir diskutiert haben. Wir haben ja auch eine Gemeindeversammlung. Es gibt da also eigentlich keine Geheimnisse, außer einige Dinge, die uns im Vertrauen anvertraut worden sind. Aber das ist nur ganz wenig. Also wollen wir mal ein bisschen darüber nachdenken. Manche Leute sagen, man kann auch ohne Kirche Christ sein. Das kommt darauf an, was man darunter versteht. Ob man eine bestimmte Religionsgemeinschaft als Kirche betrachtet. Aber wenn es darum geht, dass wir als Christen in einer gläubigen Gemeinde tätig sein müssen, dann geht es nicht ohne Gemeinde. Ich habe also eine Sache festgestellt in diesem Neuen Testament. Das ist die Einheitsübersetzung. Die haben das Wort Ekklesia manchmal als Kirche und manchmal als Gemeinde wiedergegeben. Dasselbe Wort. Natürlich, es hat schon eine bestimmte Bedeutung, aber vielleicht sollten wir mal ganz kurz darüber nachdenken. Nur ein paar Beispiele. Matthäus 16, Vers 18. Da sagt der Herr, ich werde meine Gemeinde bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Steht auch da Kirche, aber das heißt hier Gemeinde. Oder in der Apostelgeschichte 2, und der Herr fügte täglich zu ihrer Gemeindeschaft die hinzu, die gerettet worden sind. Und dann auch noch in der Apostelgeschichte 20, Vers 28, gebt Acht auf euch und auf die ganze Erde. Interessant ist, dass die Ältesten darauf hingewiesen werden, dass sie zu sehr auf sich selbst erst achten, dann auf die Gemeinde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Gemeinde Gottes sorgt, die er sich durch sein eigenes Blut, nein, durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Und dann aus dem Epheserbrief gibt es auch noch eine andere Aussage. Vers 23. Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. Legt den alten Menschen ab. Nein, da, hier ist es. Wie Christus das Haupt der Gemeinde ist und er hat sie errettet. Immer wieder ist von Jesus die Rede, der eine entscheidende Rolle dabei spielt. Du sollst wissen, dass man sich im Haus Gottes verhalten soll. Das heißt, in der Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und das Fundament der Wahrheit ist. wieder eine andere Bezeichnung. Aber alle beziehen sich auf die Gemeinschaft der Gläubigen. Und Christen sind allgemein Glieder am Leib Jesu. Und in diesem Sinne ist das auch die Gemeinde. Und dann gibt es wieder andere Aussagen, wo die Gemeinde als Ortsgemeinde tätig ist, in vielen Versammlungen an bestimmten Orten. Da wird die Gemeinde als Gemeinde bezeichnet oder auch werden die Glieder als Heilige genannt. Das ist natürlich eine Aussage, die uns sehr beschäftigt. Wir denken an die Güte Gottes, die uns dazu gemacht hat, aber da sollten wir wirklich auch uns entsprechend bemühen, wirklich bemühen. Und dann die sogenannten Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Und da ist es wieder, hier in der Übersetzung ist wieder von Gemeinden die Rede. Gemeinde in Smyrna, die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde in Thyatira. Also, und dann, das ist ja unsere Gedanke, es grüßen euch die Gemeinden Christi, Römer 16, Vers 16. Aber wir müssen da auch richtig verstehen, dass das betrifft all die gläubigen Menschen auf der ganzen Welt, die damit bezeichnet werden, auch wenn wir das nicht so ganz in einer Weise verstehen. Ich will das noch weiter ausführen. Normal ist, dass die Christen zu Jesus gehören und in seiner Gemeinde leben und dienen sollten. Das hat schon der alte Zinzendorf, das war ja ein sehr berühmter Mann, gesagt, ohne Gemeinde gibt es keine Christen. Und das ist schon etwas zwischen dem Individualismus, die sagen, mir, es kommt nur auf mich an und alle anderen sind mir ganz egal. Oder eine bestimmte fromme Sekte, die sagt, hier, nein, nur wir und alle anderen nicht. Das sind auch Missbrauch des Gedankens. Allerdings gibt es ja auch Menschen, die zu keiner Gemeinde gehören können, weil sie isoliert wohnen, irgendwo, ganz allein. Oder unsere Kranken. Das ist immer wieder daran zu denken. Ich besuche ja den Edgar und auch manchmal auch oft die anderen Geschwister. Aber die sind doch auch Gemeinde, in dem Sinn, nachdem sie nicht mehr hierher kommen können, ist das nicht auch plötzlich nicht mehr ganz unwichtig. Im Gegenteil, die haben das ja noch bitterer nötig als wir alle, dass ihr Glaube gestärkt wird, dass sie da schon dazu, immer noch dazugehören, dass sich die Geschwister darum kümmern und dass es ihnen nicht egal ist. Begreifen wir eigentlich das große Vorrecht, das wir haben? Das ist keine Last, unter der ich euch seufzen muss, trotz aller menschlicher Unzulänglichkeit, die wir ja fast alle. Aber sein Geschenk ist umso größer, weil wir doch ja so unvollkommen sind. Das hat schon Paulus deutlich gemacht. Wir denken an die Stichworte aus unseren Texten, die wir da gehört haben. Wir sind gerettet aus abgrundtiefer Verlorenheit. Wir müssen uns von Gott für ewig getrennt halten, wenn wir denn das nicht hätten. Wir sind erkauft worden, um einen hohen, um den höchsten Preis, um das Kreuz. So viel ist für uns, so viel sind wir für ihn oder für Gott wert. Aber es ist auch sein Werk und nicht unser Werk. Er hat es uns erkauft, er hat es gebaut, erhält, er fügt hinzu. Es ist keine menschliche Leistung, die das verursacht hat. Das ist ganz deutlich. Und wir sind sein Volk, seine Gemeinschaft. Und wir haben eine große Zukunft. Das wird auch ein bisschen deutlicher, je älter man wird. Man denkt, naja, so, man weiß ja nicht, was alles sein wird. Aber wir haben eine viel größere Zukunft, als wir uns das hier auf Erden vorstellen können. Manchmal lassen die Widerstände, die uns betreffen, das vergessen, die irdischen Nöte. Oder wenn einer verfolgt wird oder in Haft oder im Gefängnis oder vor der Hinrichtung steht. Oder auch durch unseren Egoismus. Das kann sein, dass wir das aus dem Auge verlieren. Und das ist das große Thema des Hebräerbriefs, das ist ja geschrieben worden auch für die Verzagten, die etwas in der Gefahr standen, aufzugeben. Und da hat der Schreiber sich ganz deutlich bezogen auf das, was Gott alles gemacht hat, damit keiner verzagt sein muss. Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alles eingesetzt hat und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Abbild seines Wesens, er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung der Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das muss noch uns eingehen, dass wir das wirklich begreifen und dass das keinen Grund gibt, dass wir in irgendeiner Weise aufhören zu vertrauen. Das ist ein Experiment Gottes. Er hat alles für uns getan, aber er überlässt mehr oder weniger auch uns die Entscheidung. Und das macht das Leben auf eine ganz besondere Weise so wichtig. Was ist eigentlich angemessen? Dass wir ihm danken, aber das ist noch viel zu wenig. Wir sind aus der Verlorenheit gerettet. Da muss das doch tief empfunden werden. Das geht doch gar nicht anders, als dass wir darüber nachdenken, jeden Tag, dass so viel Güte uns geschenkt worden ist. Und dass wir ihm vertrauen dürfen. Ich darf mich auf seine Gnade verlassen. Gegen alle menschlichen Gefühle. Und manchmal haben wir ja so ganze menschlichen Gefühle, die das in Frage stellen. Aber das Vertrauen größer ist als alles andere. und dass wir ihn lieben. Ich kann ihn wieder lieben. Das ist ja auch, man braucht 80 Jahre, um dahinter zu kommen. Und dann ist auch einer dazu bewegt, sich wirklich hinzugeben. Der Prophet hat einmal gesagt, als der Herr sagte, wen soll ich senden? Und er sagte, hier, sende mich. Ich gehöre nicht mehr mit mir selbst. Ich kann nicht mehr tun, was mir gefällt. Ich möchte doch das tun, was ihm gefällt. Und dass er so viel für uns getan hat, das muss uns doch bewegen. Ganz wichtig. Allerdings, wenn wir die Dinge uns überlegen, aber nur wenig empfinden, wenn wir unsicher sind, wenig Dank, wenig Vertrauen, Liebe und Hingabe, das ist eine große Gefahr, dass wir das einmal aufgeben, dass wir allmählich loslassen. Es sind schon einige, die hier die Gemeinde verlassen haben, aber ich rede jetzt nicht von denen, die aus einer anderen Gemeinde gegangen sind. Das müssen Sie selbst wissen. Aber ich rede von denen, die aufgegeben haben, die nicht mehr davon bewegt worden sind, die das Wort nicht mehr richtig erreicht, die aufgegeben haben. Das muss doch ganz schrecklich sein, wenn jemand das einmal begriffen hat und dann eines Tages sagt, es bedeutet mir nichts mehr. Jetzt sind wir sind ja noch nicht dabei. Wir haben das bestimmt noch nicht aufgegeben. Aber die Gefahr ist immer noch, dass wir wegen irgendeiner menschlichen Unzulänglichkeit oder irgendeiner Enttäuschung, dass das plötzlich so wichtig wird, dass das, was Gott für uns getan hat, dass das in den Hintergrund tritt. Davor bewahre uns ganz sicherlich der Herr. Und dann möchte ich noch ein paar ganz kurze Dinge anfügen. Es geht um das Selbstverständnis dieser Gemeinde. Wir haben gesagt, oder wie wir sagen, wir sind Christen allein. Aber wir sind nicht die einzigen, die alleinigen Christen. Bedeutet, dass wir an der Schrift festhalten, dass wir verkündigen das, was wir verstanden haben und kein eigenmächtiges Urteil über die anderen abgeben, überhaupt kein eigenmächtiges Urteil. Das steht uns gar nicht zu. Wir sind so subjektiv. Das müssen wir immer wieder feststellen. Für das, was wir schon immer gedacht haben. Manchmal kommt es einem davor, es war schon ein bisschen komisch, was wir da früher gedacht haben. Wir müssen uns sehr vorsehen, das Gleichgewicht zwischen einem Sekte und der Gleichgültigkeit. Entweder, dass wir ganz sagen, hier nur wir, oder dass wir sagen, ach, spielt keine Rolle. Darum müssen wir ringen, diese Spannung aushalten. und nicht nur lehrhafte, sondern auch praktische Klarheit. So ein paar grundsätzliche Dinge. Die Zugehörigkeit ist freiwillig. Das zu einer Gemeinde gehört, ist freiwillig, ohne Zwang. Und man kann auch nicht sagen, es ist einfach eine Theorie. Das ist eine Frage über eine Liste. Aber es geht um das Herz, es geht um die Entscheidung, es geht um die Hingabe. Und bedeutet, dass die, die dazugehören wollen, auch an der Gemeinde aktiv teilnehmen, soweit es möglich ist. Keine Frage, kann jeder ein bisschen etwas tun. Jeder kann für die Gemeinde beten, jeder kann für andere ein ermutigendes Wort sagen, dass wir das Gefühl haben, ja, wir gehören doch zusammen, weil wir zu Jesus gehören. Es gibt ja dieses Wort, dass die lasst uns nicht unsere Zusammenkünften fernbleiben, wie es einige zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass ihr der Tag naht. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es für diese Sünden kein Opfer mehr. Was heißt denn eigentlich die Gemeinde verlassen? Wie oft darf man fehlen? Und warum ist das so? Und was sind die Folgen für uns und für die Entmutigung, die Ermutigung anderer? Und wie sollte einer gegensteuern, wenn wir jemand dabei entdecken, der das nicht sehr wichtig nimmt? Wie viel liebevolle Ermahnung gibt es? Um wen kümmern wir uns wirklich? Aber wenn einer sich einmal entscheiden will, müssen wir doch die Entscheidung akzeptieren. Niemand kann gegen seinen Willen zur Gemeinde gehören. Das ist schwierig. Und wir sind immer wieder in Sorge um einige, die in der Gefahr stehen, dass etwas nicht so ganz wichtig zu nehmen. Ich denke jetzt an eine Schwester, die schon lange nicht mehr da war. Aber mit allem, was wir versuchen zu tun, es muss letztlich ihre eigene Entscheidung sein. Wie dankbar sind wir eigentlich für die Gemeinschaft mit Jesus und auch in der Gemeinde? Und ist das deutlich an der Art und Weise, wie wir uns einsetzen? Es geht ja nicht nur um Theorien, es ist um die Frage, die da uns schon wirklich beschäftigt. Ich wünsche euch einfach eine neue Freude und eine neue Begeisterung, eine neue Hingabe, ein neues Engagement, dass das, was wir einmal kennengelernt und glauben gelernt haben, dass wir das auch praktizieren, dass der Glaube auch die entsprechenden Früchte trägt. Und dass wir nie aufhören zu wachsen, bis es einmal eine andere Zeit gibt.